Liebe Geschwister und Freunde, ich sagte es gestern schon, es ist schön, in München zu sein. Und es ist schön, diesen neuen, schönen Saal kennenlernen zu dürfen. Nicht alle Säle sind so schön, da habt ihr schon was Besonderes. Und die Sonne scheint auch noch heute. Also wir sind dem Herrn für all das dankbar. Wie schon gesagt, geht es um einen Text aus 1. Korinther 15. Wer die Bibel schon länger kennt, der weiß, 1. Korinther 15 ist ein ganz besonderes Kapitel. Es ist das große, wichtige Auferstehungskapitel des Apostels Paulus. Wir haben ja nun zwar heute nicht Ostersonntag, aber du darfst dich ruhig fühlen, als wenn heute Ostersonntag wäre. Es gibt ja den schönen Spruch, ein Christ kann jeden Tag Ostern feiern. Das heißt, wir haben es jeden Tag mit dem lebendigen, auferstandenen Herrn und Heiland zu tun. Erste und letzte Dinge bei Paulus. So wie ich gestern Abend sagte, 1. Korinther 6 ist ein ganz besonders interessanter Text, die Verse 1 bis 11, Höhen und Tiefen. So ist auch dieser Text etwas Besonderes. Erste Dinge, letzte Dinge. Es gibt da so ein Fremdwort, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, Eschatologie. Eschatologie, Lehre von den letzten Dingen. Das haben wir dann besonders in den Versen, auf die ich am Schluss zu sprechen komme, nämlich 24 bis 28 in 1. Korinther 15. Aber mir ist aufgefallen, Paulus spricht nicht nur von letzten Dingen, er spricht auch von ersten Dingen. Letzte Dinge, Eschatologie, denn Eschatos heißt der Letzte und Protos heißt der Erste. So könnte man die ersten Dinge nennen, Protologie. Also erstmal die Protologie. Was hat Paulus als Erstes verkündigt? Das verrät er uns ja hier in 1. Korinther 15 am Anfang. Er geht aus von den ersten Dingen seiner Verkündigung und nachher ist er bei den letzten Dingen. Und das alles in diesen 28 Versen. Ich lese jetzt erst einmal die ersten 11 Verse dieses gewaltigen Kapitels, 1. Korinther 15. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, wörtlich, dass ich euch evangelisiert habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede, mit welchem Wort ich es euch evangelisiert habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch als Erstes, vor allem als Erstes, Protologie, ich habe euch als Erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, das heißt Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes, die Ekklesia Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Beginnen wir mal hinten. Ich möchte das noch einmal unterstreichen, was schon vorhin gesagt wurde von unserem lieben Bruder. Die Gnade. Da in den Versen 10, 11 spricht Paulus dreimal von der Gnade. Vielleicht ist es uns schon aufgefallen beim Lesen der Paulusbriefe, dass der Apostel Paulus von sich selber ganz demütig, ganz bescheiden spricht. dass er aber auf der anderen Seite seinen Dienst in den höchsten Tönen rühmt. Sein Dienst, sein Auftrag, sein Evangelium, das rühmt er in den höchsten Tönen. Von sich selber spricht er ganz bescheiden. In dem Sinne, ich sollte ja eigentlich gar nicht den Mund aufmachen, nach der Vergangenheit, die ich hinter mir habe. Und er sagt es an anderen Stellen ja auch, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, er zwang sie zu lästern. Er gab seine Stimme dazu, dass sie getötet würden. Er hat sie in die Gefängnisse überliefert. Dieser wütende Christenverfolger, der schnaubte Mord und Drohung, wie es in Apostelgeschichte 9 gesagt ist. Was hätten wir mit dem neubekehrten Saulus Paulus gemacht, habe ich mich manchmal gefragt. Wir hätten doch wahrscheinlich Folgendes gesagt dem lieben neubekehrten Saulus. Lieber Bruder Saulus, der Herr sei gepriesen, du bist nun auch ein Jünger Jesu, du gehörst nun zu uns, zur Gemeinde, du bist gläubig, du bist errettet, wunderbar. Lieber Bruder Paulus, ich meine, eines ist dir ja auch klar, da vorne stehen kannst du natürlich nicht bei dem, was in deiner Vergangenheit du der Gemeinde angetan hast. Ja, dafür habe ich volles Verständnis, lieber Bruder Saulus. Du kannst aber nach den Versammlungen den Versammlungsraum säubern. Du kannst auch mal dich um Alte und Kranke kümmern. Also es gibt in der Gemeinde Gottes eine Menge zu tun. Ja, da will ich gerne mitarbeiten. Bin ja so dankbar, wenn ich auch nur den geringsten Dienst unter. Sehen Sie mal, so macht es Gott nicht. Sondern er macht gerade den Wolf zum Hirten der Schafe. Er macht diesen Mann, der ein so wütender Verfolger war, zu einem nicht nur auch zu einem Apostel. Er sagt ihm nicht, du darfst auch ein bisschen mit predigen, erkundige dich mal bei Jakobus, Petrus, wie man das macht, wie die speziell Jesusverkündigung an die Leute ranzubringen ist. Da kannst du dich mal bei denen umhören, dann kannst du mal lernen von Jakobus und so weiter. Nein, er legt allergrößten Wert darauf, etwa im Galaterbrief, er hat es nicht von denen, er hat es vom Herrn direkt. Aber er rühmt hier die Gnade, die Gnade, die Gnade. Und das blieb sein Rühmen bis zuletzt. Erste und letzte Dinge bei Paulus. Man könnte ja sagen über die paulinische Verkündigung, der Apostel Paulus beginnt da, wo die anderen aufhören. Wo die vier Evangelien aufhören, da fängt Paulus erst an. Denn Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da haben wir ja immer gegen Ende die Leidensgeschichte, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt. Und mit Kreuz und Auferstehung, wo die Evangelien schließen, da fängt Paulus erst an. Ich möchte ermuntern, darauf zu achten, dass die paulinische Verkündigung etwas besonders Kostbares ist. Da ist der Vollender des Wortes. Ich möchte aber damit nicht gesagt haben, lest nur noch Paulus. Das wäre gar nicht in seinem Sinne. Da würde Paulus uns nicht loben, wenn wir sagen, lieber Bruder Apostel Paulus, wir lesen nur das, was du geschrieben hast. Da würde er sagen, das ist nicht gut. Alle Schrift ist von Gott gegeben. Nur auf dem Hintergrund der ganzen Schrift können wir auch das Besondere der paulinischen Lehre recht erkennen. Erste Dinge, letzte Dinge. Jetzt, damit wir es ein bisschen gut auch behalten können, möchte ich zunächst zweimal vier Punkte nennen. Zweimal vier Punkte. Zunächst einmal, was hat Paulus als erstes verkündigt? Was ist sozusagen die Protologie? Vier Dinge. Ja, darf ich noch eine Vorbemerkung machen? Wenn Paulus hier von Evangelium spricht und von Evangelisieren, dann hat das Wort Evangelisieren bei ihm nicht denselben Klang, als wenn wir heute von Evangelisation sprechen. Evangelisation, naja, mach's nicht so schwer, damit die Leute besser verstehen können, rede einfach, rede ein bisschen emotional, ein paar Show-Effekte wäre auch nicht schlecht und brüllende Musik, oder? Das ist ja leider heute so. Das ist ja leider heute so. Nein, bei Paulus ist bei Evangelisieren, das Wort finden wir ja im ersten Vers. Ich tue euch kund das Evangelium, das ich euch evangelisiert habe, wörtlich nach dem Griechischen. Bei Paulus bedeutet Evangelisieren auch, dass er gleich die Lehre mit hineinbringt. Da ist nicht verschiedene Schubladen, also Evangelisation, da haben wir Fernstehende, da dürfen wir nur so ein bisschen oberflächlich das Heil und ein paar Gags noch dabei. Ich habe neulich geschrieben irgendwo, ja, für Gnade und Herrlichkeit nächstes Jahr, wir haben heute weithin eine Spaßgesellschaft. Aber wie soll das denn sein, wenn ein Evangelist sich hinstellt und lauter Späße macht von einem Gag zum anderen, dass die Jugend auch mitkommt und lacht? Und dann entscheide dich heute für Zeit und Ewigkeit für Jesus. Wie passt denn das zusammen, wenn man vorher billige Späße macht? Und auch billige Späße und Heiligungspredigt passt ebenso wenig zusammen. Ich bin aber kein humorloser Mensch und bei mir gibt es auch schon mal was zu lachen, aber das darf natürlich nicht überhand nehmen. Im Grunde haben wir es mit einer heilig ernsten Botschaft zu tun und die Freude der Bibel ist eine tiefere Freude als die überbillige Gags. Vier Dinge. Was hat Paulus als erstes verkündigt? Dass Christus gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag und dass er erschienen ist. Gekreuzigt, begraben, auferweckt, erschienen. Wollen wir uns das ein bisschen näher ansehen? Ich habe euch als erstes überliefert, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Es beginnt immer mit dem Thema Sünde. Der Herr Jesus sagt einmal in Johannes 16, wie der Heilige Geist arbeitet. Und da sagt er, als erstes überführt er von der Sünde und dann von Gerechtigkeit und dann von Gericht. Da muss ich sogar den Papst loben, wenn er das Thema Sünde anspricht. Ich werde aber leider trotzdem nicht katholisch, lieber Benedikt, denn dein Sakrament Talverständnis und Marienverehrung ist katastrophal. Und den Vorwurf kann ich leider nicht anders ausdrücken. Da ist aber er nicht schuld dran, sondern er ist in diese Tradition hineingekommen, auch wenn er mir sympathisch ist als Mensch. Und ich, alle Achtung und Wertschätzung, ich sagte es gestern schon, ich habe geträumt vom Papst. Und was habe ich geträumt? Weil ich so hochmütig bin, habe ich geträumt, ich habe den Papst empfangen. Nicht der hat mich empfangen. Ich habe den Papst empfangen. Und dann wollen wir mal weiterreden über verschiedene Themen. Ja, da sehen Sie meinen versteckten Hochmut. Also, das Erste ist also, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Bei jedem vernünftigen Arzt kommt vor der Therapie die Diagnose. Und auch bei uns fängt der Heilige Geist mit der Diagnose an. Sünde. Aber er bleibt dabei natürlich nicht stehen, sondern dann kommt die Therapie, dann kommt die Heilung. Das Erste ist, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach den Schriften. Als Paulus das schrieb, da konnte man ja nicht hingehen und einfach so eine Bibel kaufen, sondern mit den Schriften meint er die Schriften Alten Testaments. Steht denn irgendwo im Alten Testament schon etwas davon, dass Christus für unsere Sünden sterben sollte? Fällt da jemand von uns ein Kapitel ein oder zwei? Welches Kapitel? Jesaja 53 und Psalm 22. Ja, also bei diesen beiden Kapiteln, Jesaja 53 und Psalm 22, da haben wir eine ganz außerordentliche Schau vom Kreuz. Das geht bis in die Details. Man meint, man steht unter dem Kreuz von Golgatha. Und in Jesaja 53 bringt der Jesaja auch schon, ich hätte fast gesagt, paulinische Theologie. Also bei Jesaja 53 meinen sie gelegentlich, der habe den Römerbrief gelesen, bevor er das schrieb. Aber den gab es ja damals noch nicht. Der Geist Gottes hat es ihm gezeigt. Jesaja 53, Psalm 22. Ganz außerordentliche Kapitel im Blick auf das Kreuzesgeschehen. Zweitens, Christus wurde begraben. Da sagt Paulus nicht nach den Schriften, sondern er sagt nur, er wurde begraben. Warum ist ihm denn dieser Punkt so wichtig? Vielleicht gab es damals schon Leute, die gesagt haben, na ja, vielleicht war er gar nicht richtig tot. Und das, was ihr dann Auferweckung nennen, das war weiter nichts wie eine Reanimation, wie man sie an jeder Klinik durchführen kann. Das war nichts Besonderes. Wir wissen, dass auch in der heutigen Zeit es Bücher gibt, und das sind zum Teil Bestseller, nicht wahr, die alle möglichen Märchen über Jesus verbreiten. Da soll es so ein Buch geben, Sakrileg, ja, ich habe es nicht gelesen. Christliche Verlage geben dann wieder ein Kontrabuch gegen dieses Buch heraus. Es gibt alle möglichen Bücher schon seit Jahren und Jahrzehnten. Der Herr Jesus hat natürlich geheiratet, die Maria Magdalena, die hat das sehr gemacht, er hatte wohl auch Kinder. Ja, vielleicht laufen heute ein paar Urenkel von Jesus hier noch herum, vielleicht auch in München jemand. Oder der Herr Jesus ist nach Indien ausgewandert. Alle möglichen Märchen, und das Schlimme dabei ist, also für mich wäre so ein Buch keine Anfechtung, ich halte es sowieso für Unsinn und Fantasie und halte mich an das geschriebene Wort. Aber das Gefährliche und Traurige ist, dass viele Menschen in der Welt auf so etwas hereinfallen. Er war nur scheintot, er war verheiratet, er hat Kinder, er war in Indien und alle diese Märchen. Deshalb betont hier Paulus klipp und klar, er wurde begraben. Und dann das ganz Wichtige, er wurde auferweckt. Das ist dann ja das große Thema dieses Kapitels. Wir hören dann nachher noch mehr darüber. Und viertens, er ist erschienen. Opte, passiv von optomai, daher kommt das Wort Optik. Also er ist gesehen worden, er hat sich gezeigt, er ist erschienen. Und dann führt Paulus hier eine ganze Reihe von Erscheinungen auf. Nicht alle. Es ist keine vollständige Liste. Wenn es eine vollständige Liste wäre, hätte er ja vor allen Dingen auch die Erscheinungen vor den Frauen am Grabe erwähnen müssen. Das tut er hier nicht. Wahrscheinlich deshalb nicht, weil die Aussagen von Frauen damals vor Gericht wenig Geltung hatten. Naja, Frauen, die haben lebhafte Fantasie, was die so alles schwätzen. Kann das nicht auch für Männer gelten? Also das haben wir ja nun heute nicht mehr, dass die Aussagen von Frauen nichts mehr gelten. Da sind wir ja nun weiter. Aber Paulus wollte offensichtlich, dass das, was er hier bezeugt, hieb- und stichfest ist, sozusagen gerichtsverwertbar, nach damaliger Meinung, damaligem Verständnis. Das, und deshalb lässt er die Erscheinungen für Frauen mal weg. Und auch im Übrigen macht er keine vollständige Liste. Es fehlt die Erscheinung vor den Emmaus-Jüngern. Es fehlt die Erscheinung vor dem ungläubigen Thomas, der zum gläubigen Thomas wurde. Mein Herr und mein Gott. Also, er ist auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften. Da sagt also Paulus, auch die Auferweckung am dritten Tag steht schon in den Schriften. Jetzt wird es schwieriger für uns. Wo haben wir denn im Alten Testament Zeugnisse von der Auferstehung Jesu? Naja, das könnte man zum Beispiel finden im Psalm 16 und Psalm 18. Da haben wir durchaus Aussagen, die sehr gut passen zur Auferstehung Jesu. Psalm 16, Vers 10 wird von Petrus zitiert. In Apostelgeschichte 2, Vers 27 und 31 und ähnlich in Psalm 18. Und der dritte Tag, der spielt ja auch im Alten Testament eine große Rolle als Tag der Lebendigmachung. Jona 2, Vers 1, Hosea 6, Vers 2. Ich kann das der Zeit halber nicht alles wörtlich zitieren. Ja, also der Herr ist erschienen nach den Schriften, dem Petrus, den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das lesen wir nicht in den vier Evangelien. Mehr als 500 Brüdern auf einmal. Die Jubiläumsbibel hat seinerzeit geschrieben, das sei wohl jene Begegnung am Berg in Galiläa nach Matthäus 28. Eine riesige Menge. Mehr als 500 Brüdern. Von denen die meisten bis jetzt übrig sind, einige aber auch entschlafen sind. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ihr es nicht glaubt, da sind ja noch genügend da von diesen 500. Machen wir uns bitte mal klar, der Herr Jesus ist im Jahr 30 gekreuzigt und auferstanden. Nun, da gibt es verschiedene Jahreszahlen, auch spätere 32 oder was, bleiben wir mal bei dem Jahr 30. Und der erste Korintherbrief, geschrieben etwa im Jahr 55, das lag also nur circa 25 Jahre zurück. So, was haben wir heute? 2006. Also, die Älteren unter uns, die da schon lebten, die erinnern sich doch lebhaft an Dinge, die vor 25 Jahren waren. 1981, ja. Da erinnert sich vielleicht mancher an irgendwas, was er da so Anfang der 80er Jahre erlebt hat. Ja, die Älteren, ich erinnere mich ja noch an die Hitlerzeit. Ich war sogar vor Hitler schon auf der Welt und habe ihn auch nicht gewählt. Ich hatte auch kein Wahlrecht, ich war ja erst 5 Jahre. Also, wir erinnern uns, vielleicht ist das auch ein Zeichen des Alters, dass man so viel zurückdenkt an frühere Jahre. Was habe ich erlebt in den 30er, in den 40ern, in den 50ern, in den 60ern? Und so weiter. Also kein Problem, sich an Dinge zu erinnern vor 25 Jahren. Ihr wisst ja, und erleben ja viele noch von denen. Und da geht doch mal hin und erkundigt euch, ob es wahr ist oder nicht, ob dieser Jesus da war. Nun könnte ein Skeptiker trotzdem noch seine Skepsis anmelden und könnte sagen, ja, lieber Bruder Paulus, du sagst ja immer, erschienen, ofte. Er wurde gesehen. Naja, die haben irgendwas gesehen, aber sehen kann man vieles. Da gibt es Halluzinationen, Visionen. Die haben halt irgendwas gesehen. Gott erschien dem Abraham, aber das heißt ja nicht, dass Abraham Gott angefasst hätte. Also gesehen, sehen kann man vieles. Vielleicht haben die im Traum was gesehen. Sie haben eine Vision gehabt, das heißt doch noch lange nicht, dass dieser Jesus leibhaftig auferstanden wäre. Nun, wir haben Gott sei Dank die Zeugnisse in den Evangelien, besonders Lukas und Johannes. Der Herr Jesus hat sogar gegessen vor ihnen. Er hatte diesen wunderbaren Auferstehungsleib, 40 Tage hindurch ist er vor ihnen erschienen. Nach Apostelgeschichte 1, Vers 3, 40 Tage hindurch. Er war immer mal wieder da, dann war er wieder verschwunden. Man könnte ja neugierig fragen, was hat er dann in der übrigen Zeit gemacht? Ich weiß, was er da gemacht hat. Unter anderem war er im Totenreich und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. 1. Petri 3, Vers 19 und 4, Vers 6. Er hat Totenevangelium verkündigt. Das heißt ja bitte nicht, dass das Totenreich eine Evangelisationsversammlung wäre. Aber es heißt, dass der Herr Zugriff hat zu den Toten. Er kann sie ansprechen, wo und wann er will. Alle. Er stellt sich vor in Offenbarung 1, ich war tot und siehe, ich bin lebendig in die Äonen der Äonen und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wunderbar. Und ich sage manchmal, ich habe es wohl auch in dem Buch geschrieben, was ist der Mensch im letzten Kapitel? Darin liegt ein Trost, sogar auch etwa, wenn die Witwe eines ungläubigen Mannes, der verstorben ist, mich fragt, was ist mit meinem Mann? Ja, da kann ich nicht sagen, ach, dem geht's gut, wenn er von Jesus nichts wissen wollte. Aber eines weiß ich, er ist in der Hand Jesu, er ist in der Hand des Herrn, der für ihn starb. Und es gibt auch Gerichtsgefängnisse, Strafgefängnisse. Ich habe mir mal überlegt, die Strafe für Hitler, aber das sage ich ja lieber nicht öffentlich. Ich will ja keine Fantasien hier erzählen. Jedenfalls, es gibt Strafgefängnisse verschiedener Art und Länge und Dauer und Schwere. Für alles hat der Herr Jesus das Schlüsselbund in der Hand. Und er bestimmt, wer, wo, wie lange seine Strafe abzusitzen hat, wann, wie er schreit und ruft. Alle will der Herr zu sich ziehen, alle. Ist da auch ein Hitler dabei? Nach meiner Meinung ja. Und ich freue mich in Gedanken auf die Zeit. Das ist jetzt ein kühner Ausspruch, aber ich denke, er hat Schriftgrundlage. Ich freue mich in Gedanken auf die Zeit, wo dieser Massenverbrecher, Millionenverbrecher Hitler mit derselben Inbrunst, in der er Israel gehasst hat und die Menschen und das eigene Volk verachtet hat, mit derselben Inbrunst sagt, wie konnte ich nur, oh Gott, was habe ich gemacht, kann mir auch noch mal geholfen werden, schreit er nach Millionen, vielleicht auch schon früher, nach Millionen Jahren oder Jahrtausenden, nach Äonen, Er ist sicher einer derer, die die Strafe am längsten absitzen müssen. Es geht nicht, wie ein Neonazi einmal vor Jahren an den Paulusverlag in einem Brief geschrieben hat, es gibt wahrhaftig gläubige Neonazis. Also da war ein Bruder vor 30 Jahren, der bestellte immer evangelistische Bücher von Wilhelm Busch und so, um sie zu verteilen. Und der Mann war ein Neonazi. Ihr redet immer von Versöhnung. Wann redet ihr denn endlich mal von Vergebung für Hitler, schrieb er mir vor 30 Jahren. Da habe ich wohl in dem Sinne geantwortet, ich meine, dass Gott sich erst einmal der Opfer annimmt und dann der Täter. Erst sind mal die Opfer dran. Und wenn alle die 55 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs und alle die geschädigt wurden, Verwundete, weise Kinder, Waisenkinder, Witwen, wenn die alle Erstattungen zurechtbringen gefunden haben nach Äonen, dann kann man auch mal über Hitler reden, aber nicht jetzt. Aber retten will er letztlich eben alle. Ich glaube, hier darf man das sagen. Und ob man es darf oder nicht, es steht ja in unserem Text. Ich komme nachher noch drauf zurück. Er ist erschienen. Also vier Dinge, die zu den ersten Dingen des Paulus gehören. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, begraben, auferweckt, erschienen. Und aus den Evangelien geht klar hervor, dass das eine sichtbare, anfassbare Leiblichkeit war. Der Dr. Paul Müller in Stuttgart, der hat ja auch gute Bücher geschrieben, ist ja schon vor Jahren verstorben. Ich freute mich immer, wenn ich ihn mal besuchen durfte, ihm ein neues Buch bringen durfte aus dem Paulus Verlag unter Leitenbrecht der Meister, Du weißt den Weg für mich und andere Bücher. Er hat sich auch sehr mit Naturwissenschaft und Bibel beschäftigt. Und als Naturwissenschaftler schrieb Dr. Müller, wenn ein Auferstandener gegessen hat, der Herr Jesus hat gegessen, habt ihr was zu essen? Das hat er nicht gesagt, weil der Hungertrieb in ihm so stark erwacht war, sondern wenn ein Auferstandener etwas isst, das ist eine Demonstration des Auferstandenen, das ist Umwandlung von Materie in Geistleiblichkeit, so hat es Bruder Müller definiert. Und dann haben wir ja in unserem Kapitel die herrlichen Verse 42 bis 44. Die habe ich mal griechisch auswendig gelernt. Die sind wunderbar, die sind einzigartig. Und zu schade, dass man sie nur bei Beerdigungen zitiert. Das, ich denke natürlich auch immer dran, wenn ich vor dem Grab stehe meines lieben Sohnes Manfred in Tambay, Stuttgart. Da denke ich auch immer an diesen Text und sage, Herr, schenk ihm bald diese Auferstehung. Schenke bald die Auferstehung der Toten in Christo zuerst, nach 1. Thessalonicher 4. Und daraus geht deutlich hervor, was für einen Leib Paulus meint, Geistleiblichkeit. Christus hatte sie als erster, allein des Jairus, Jüngling zu nein. Damit begann etwas ganz Neues mit der Auferstehung Jesu in Geistleiblichkeit. Das hat es vorher nicht gegeben. Der Theologe Karl Heim, der in Tübingen wirkte, schrieb, das ist etwas so Umwerfendes, Neues wie die Erschaffung des Alls am Uranfang. Etwas ganz Neues. 1. Korinther 15, 42 bis 44. Paulus wird geradezu hymnisch, dichterisch. Speiretei, ergeretei, speiretei, ergeretei. Gesät, erweckt, viermal. Ob er das so als eine Art Dichtung empfunden hat, weiß ich nicht. Gesät in Torah. Gesät in Verweslichkeit, Verderblichkeit, Vergänglichkeit, auferweckt in Aphtarsia. Ja, dieser Ausdruck gefällt mir wunderbar. Aphtarsia. Unverderblich, unvergänglich. Der neue Geistleib, da dürfen wir uns schon mal drauf freuen. Aber das gilt uns wirklich nur, wenn wir Menschen sind, die dem Herrn Jesus wirklich gehören. Die in Christus sind, die mit ihm Gemeinschaft haben. Die sein Wort lieben, die ihn lieben, die seine Erscheinung lieben. Aphtarsia ist das letzte Wort im Epheserbrief. Damit schließt der Epheserbrief. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Aphtarsia, in Unverderblichkeit, in Unvergänglichkeit. Und der Heinrich Langenberg, hat in seiner Auslegung des Epheserbriefes dazu einen schönen Satz geschrieben, der etwa so lautet: Wenn wir Jesus lieben, dann sind wir schon hineingenommen in die Unvergänglichkeit durch die Liebe zu Jesus. Unvergänglich. Aphtartos, unvergänglich, mir ist aufgefallen, das sanfte und stille Wesen einer gläubigen Frau wird von Petrus genannt unvergänglich, unvergänglich. Das ist doch was, das ist doch was. Das ist nicht einmal uns Männern verheißen. Also das ist eine tolle Sache. Unvergänglichkeit, das sanfte und stille Wesen, da ist aber nun nicht gemeint, dass einer von seiner Naturveranlagung her besonders sanft ist, sondern dass er vom Heiligen Geist sich dieses christusgemäße Wesen hat schenken lassen. Also 1. Korinther 15, 42 bis 44, da heißt es dann weiter, es wird gesät in Atimia, in Unehre. Es wird aber auferweckt in Doxa, in strahlender Gottesherrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, Asthenia, Schwachheit, Krankheit, Kraftlosigkeit. Es wird auferweckt in göttlicher Dynamik, Dynamis. Es wird gesät ein Soma Psychikon und es wird auferweckt ein Soma Pneumatikon. Also für den neuen Geistleib kennen wir wenigstens schon mal die Fachbezeichnung, den Fachausdruck Soma Pneumatikon. Jetzt haben wir einen Soma Psychikon. Psychosomatik, darüber wissen Ärzte und Psychologen so manches zu sagen. Leib und Seele hängen bei uns eng zusammen. Der Leib wirkt auf die Seele, wenn es uns am Leib wehtut, hat auch die Seele keine große Freude. Umgekehrt kann es auch gehen. Der neue Leib aber ist dann nicht abhängig in dieser Weise vom seelischen Empfinden, sondern vom Geiste völlig gesteuert, sodass zwischen Geist und Leib überhaupt kein Gegensatz mehr ist. Das völlig gefügige, brauchbare Werkzeug des Geistes Gottes. Und den Herrn Jesus hat man also in den 40 Tagen in diesem Leibe gesehen und sogar anfassen dürfen. Materie, ja, Fleisch und Knochen. Der Herr Jesus selber sagt nach Lukas 24, ihr habt nicht einen Geist vor euch. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Vom Blut redet er allerdings nicht. Und dieser Leib konnte also plötzlich erscheinen und verschwinden. Ich stelle mir vor, Entschuldigung, wenn ich anfange zu fantasieren, aber vielleicht ist es ja auch keine Fantasie. Ich stelle mir vor, wenn die Auferstehung der Toten in Christus schon bald stattfindet und mein lieber Sohn Manfred dann plötzlich auch da ist, er wird an der Haustür klingeln. Er wird sagen, ich wollte euch nicht erschrecken. Ich hätte ja auch einfach durch die Türen und Fenster ohne Klingeln durchkommen können, das ist in dem Leibe möglich, aber ich wollte euch nicht erschrecken, deshalb habe ich erstmal geklingelt. Entschuldigen Sie diese Zwischenbemerkung. Der neue Leib, er kann durch verschlossene Türen, Mauern, alles kein Hindernis. Himmel, Totenreich, alles ist plötzlich zugänglich und möglich. Die Hadesverkündigung Jesu wird vielleicht durch die gläubige Gemeinde oder sehr wahrscheinlich fortgesetzt. Das war nur ein Anfang, was der Herr Jesus getan hat in der Verkündigung an Toten. Dass die Heilsverkündigung reicht über die Todesgrenze hinaus. Was uns aber nun nicht faul und bequem machen soll, sondern heute ist dran, jetzt möglichst vielen Menschen das Wort zu bringen. Ich wollte da noch einmal auf 4 Dinge hinweisen, bevor ich dann noch auf die letzten Dinge zu sprechen komme. Ganz am Anfang sind auch 4 wichtige Dinge, wie man das Evangelium annehmen soll. Ich habe euch verkündigt, evangelisiert, was ihr auch angenommen habt, Vers 1, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr es festhaltet. Das sind auch nochmal 4 wichtige Dinge, wie man recht das Evangelium annehmen soll. Erstens annehmen, zweitens drinstehen, drittens errettet werden, viertens festhalten, wortgemäß festhalten. Das könnte uns ja auch in Erstaunen versetzen. Also das erste heißt einmal angenommen. Ist immer etwas Wunderbares, wenn ein Mensch sagt, ich habe den Heiland angenommen. Wenn vielleicht ein Sohn, eine Tochter den Eltern es sagt, ich komme da gerade aus dem Zelt oder aus dieser Evangeliumsverkündigung, ich habe den Herrn angenommen, Halleluja, der Herr sei gepriesen. Aber Paulus sagt uns hier, das ist bitteschön noch nicht alles. Und wir wissen ja, es gibt manche, die haben den Herrn einmal angenommen, einen Anfang im Glauben gemacht. Ach ja, die Musik war ja auch so einschmeichelnd. Und es gibt da so etliche Tricks, nicht wahr, im Zelt. Bitte nach vorne gehen. Ja, dann gehen erstmal die Helfer nach vorne, damit derjenige, der sich schämt, allein nach vorne zu gehen, nicht so alleine ist. Und was der Tricks mehr sind und die einschmeichelnde Musik und so, da konnte ich ja gar nicht widerstehen. Und die Eltern freuen sich ja auch. Vorsicht, Vorsicht. Paulus hat nicht mit Tricks gearbeitet. Paulus hat das Wort verkündigt. Also, erstens. Angenommen, wunderbar, aber dann geht es um ein zweites, drinstehen, indem ihr auch drinsteht, das Evangelium annehmen und dann auch in dem Evangelium drinstehen, das heißt im Wort drinstehen. Das Wort kommt auch mal vor in Römer 5, Vers 2 von diesem drinstehen. Wir sollen in der Gnade drinstehen, nicht nur eine flüchtige Berührung. Römer 5, Vers 2, wir haben Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir stehen drin in der Gnade, sind getragen, umspült von der Gnade. Und so sollen wir in diesem Evangelium dann auch drinstehen. Einfach und konkret gesagt, das Annehmen Jesu ist nur dann echt, wenn dann einer auch Interesse hat, das Wort zu lesen. So ihr in meinem Worte bleibt, seid ihr meine rechten Jünger, hat doch der Herr Jesus in den Abschiedsreden gesagt. Die Liebe zu Jesus, das ist nicht getan mit einem schönen T-Shirt, I love Jesus. Das ist nicht getan mit schönen Gefühlen, sondern das äußert sich ganz konkret. Ich interessiere mich für das, was er sagt, für sein Wort. Es gibt keine echte Jesus-Nachfolge, wenn einer am Wort uninteressiert ist, sondern Verbindung mit deinem Wort. Nicht alles in der Bibel ist gleich interessant. Meine Frau liest gerade 2. Mose, 3. Mose. Ich habe gesagt, wenn du willst, kannst du ja auch 3. Mose mal überschlagen, lauter Gesetzesbestimmungen, und liest 4., 5. Mose weiter. Ach, das wollte sie dann aber doch auch nicht machen. Es ist ja schon interessant, 3. Mose, wenn man die symbolischen und schattenhaften Dinge dann erkennt. Aber ich nehme es keinem jungen Menschen übel, wenn er sich da nicht so lange aufhält. Du musst ja auch die Bibel nicht unbedingt von 1. Mose bis Offenbarung der Reihe nachlesen. Man kann da schon abwechseln. Erstes Buch Mose, dann mal Lukas, dann mal 2. Mose, dann mal Apostelgeschichte, dann mal Römerbrief, dann vielleicht Jesaja. Also da kannst du doch variieren. Aber ganze Briefe ganz lesen und ganze Bücher ganz, im ganzen Zusammenhang. So nach der Methode, pick, 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 hier mal eine schöne Stelle, da mal eine schöne Stelle, das allein ist noch kein Drinstehen im Evangelium. Es geht um heilsgeschichtliche Zusammenhänge. Was unterscheidet denn solche Kreise wie hier von anderen Kreisen? Ich denke dies, dass wir nicht immer nur uns um uns selber drehen und um unser frommes Ich. Das ist die große Not heute in vieler Verkündigung. Ich will ja niemand schlecht machen, aber das ist die große Not heutzutage, dass menschengemäß verkündigt wird. Was habe ich für Probleme und wie komme ich damit zurecht und meine Triebe und meine Sehnsucht und meine Gedanken und hier komme ich zu kurz und da komme ich zu kurz und Depressionen gelegentlich, ach, ach, wie komme ich davon los? Davon darf geredet werden, natürlich in der Verkündigung, aber bitte an Platz 2 und Platz 1 stehen die großen Taten Gottes. So haben die Apostel verkündigt. Und deshalb wollen wir biblische Heilsgeschichte kennenlernen. Und dann geht es auch über in unser Leben. Ja, man kann eigentlich dem Menschen und seinen Problemen erst recht helfen, wenn man erst mal von Gott geredet hat. Theologie, da redet man von Theos erst mal, von Gott. Und dann kann man von Menschen reden. Und nicht wie der Professor Bultmann sagte, wenn ich von Menschen rede, rede ich von Gott. Meine Theologie ist eigentlich Anthropologie, Menschenlehre. Ja, das hat er auch richtig so gesagt, das stimmte auch. Aber das hat mit biblischer Verkündigung und gesunder Lehre nichts zu tun, der Entmythologisierer. Also, zurück hierher. Erstens, annehmen. Herr Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Retter. Ich danke dir für die Vergebung der Sünden. Zweitens, drinstehen. Was hat denn dieser Jesus gelehrt? Matthäus, Johannes, besonders tröstlich die Kapitel Johannes 14 bis 16. Und dann sollte uns auch klar sein, dieser Herr Jesus, der redet ja auch in den Briefen, der redet ja auch durch Paulus, der erhöhte Christus. Und da setzt er die Lehre fort. Das, was er auf Erden noch nicht sagen konnte, sagt er dann durch die Apostel. Das ist also eine Weiterführung. Da redet derselbe Herr. Erstens angenommen, zweitens drinstehen, drittens errettet werden. Ja, lieber Paulus, da bin ich aber erstaunt, dass du das errettet werden erst an dritter Stelle nennst. Wenn einer Jesus annimmt, ist er doch errettet, oder? Ja, Paulus setzt es hier an die dritte Stelle. Retten kann auch mit Heil werden, Heilung finden übersetzt werden. Und die Heilung des Lebens und die Heilung der Seele, das ist oft ein langer Prozess. Unsere Brüder Karl Geier, Adolf Heller, die sprachen immer von einer dreifachen Rettung. Und dabei dachten sie an Israel als Vorbild. Die Herausrettung aus Ägypten, die Hindurchrettung durch die Wüste dieser Welt, die Hineinrettung ins gelobte Land. Und das erfahren wir auch. Die Herausrettung aus dem alten Wesen der Sünde. Die Hindurchrettung durch die Wüste dieser Welt, das heißt durch all die Probleme, Nöte, Schwierigkeiten, mit denen früher oder später jeder von uns konfrontiert ist. Und drittens die wunderbare Hineinrettung in sein himmlisches Reich. Und dann nennt er noch ein viertes, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede, mit welchem Wort ich es euch verkündige. Also es ist auch schon wichtig, dass wir wortgemäß festhalten. Kann ja nur nicht verlangen, dass jeder Griechisch lernt, neutestamentliches Griechisch, aber dass wir doch eine Übersetzung haben, die nicht so ist wie manche moderne Übersetzungen. Manche sind ja nur Übertragungen. Ich will jetzt gar nicht reden von der Volksbibel mit X geschrieben und ich will jetzt gar nicht reden von der, jetzt kommt so eine feministische Bibel in demnächst heraus, ja, die gerechte Bibel. Also bisher waren alle Bibelübersetzungen ungerecht, weil nicht so viel von Frauen die Rede ist wie von Männern und weil Gott Vater genannt wird und der Herr Jesus Sohn. Wäre es doch mal Zeit, Mutter und Tochter draus zu machen oder wie machen die das? Also Verfälschungen des Wortes. Nein, sagt Paulus, wir bleiben am Wort. Wir bleiben am Wort. So, jetzt habe ich über zweimal vier Dinge geredet. In der Mitte unseres heutigen Textes von 12 bis 19 haben wir Folgerungen messerscharfer göttlicher Logik. Es gibt auch eine göttliche Logik. Paulus kann messerscharf argumentieren. Und er will damit deutlich machen, ob Jesus auferstanden ist, leiblich, sichtbar, hörbar, anfassbar. Der Thomas durfte ihn ja durch Anfassen sich überzeugen, dass er wirklich leiblich auferstanden ist. Und auch die Frauen umfassten seine Füße. Man konnte ihn anfassen. Steht auch am Anfang des ersten Johannesbriefes, was wir gesehen und gehört haben, unsere Augen gesehen, unsere Ohren gehört, was unsere Hände betastet haben. Das wahre Leben, das Auferstehungsleben, das nie mehr stirbt. Also dieser Punkt, sagt Paulus, ist nicht einer, über den man verschiedener Meinung sein kann. Es gibt unter Gläubigen so viele Themen, auch sicher bei uns, wo wir verschiedene Meinungen haben. Und in vielen Fragen muss man sagen, ist nicht so schlimm. Du denkst so, ich denke anders. Wir wollen einander achten und schätzen und lieben und wollen keinen Wortstreit machen. Bei meiner Beschäftigung mit den Pastoralbriefen an Timotheus und Titus, ich sagte gestern schon, da habe ich jetzt vorgearbeitet für Gnade und Herrlichkeit 2007 und 2008 und habe schon was auf Computer für 2008. Also Sie können es ja mal abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Da finden Sie ja auch viel heilsgeschichtliche Verkündigung. Da mache ich also weiter mit den Paulusbriefen, Timotheus, Titus. Das war übrigens gar nicht so arg einfach, die Pastoralbriefe darzustellen. Und dann kommt in Heft 1 2007 etwas von Bruder Heinemann, in Heft 2 von Rainer Wörz, in Heft 3 von Herbert Heinisch und in Heft 4 noch einmal von Rainer Wörz. Das ist also alles schon gespeichert. Also ich bin da schon mitten in der Vorarbeit. Ja, Auferstehung, das ist nicht etwas, wo man nun verschiedener Meinung sein kann, wie bei tausenderlei Themen. Zur Zeit des Apostels Paulus hat man sich gestritten über Fleischgenuss, welches Fleisch darf ich essen und ist das vielleicht einem Götzen geopfert gewesen. Paulus ist frei, alles was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst ohne zu unterscheiden um des Gewissens willen. Also ein Gewissen müssen wir uns nicht machen. Du kannst aber unterscheiden nach Geschmack und Gesundheit und Preis, aber nicht nach Gewissen. Da sind wir frei. Und bei anderen war das Feiertage halten ein großes Problem. Und diese Dinge sind ja bis heute umstritten, wenn wir nur an die Adventisten denken. Wie ist das mit dem Feiertag halten? Ja, manche Verkündiger, die sind am Sonntag fleißiger als die ganze Woche über. Am Sonntag sind sie am fleißigsten. Und da kann man ja am Montag einen freien Tag machen oder am Samstag oder wie Sie wollen. Ich meine, da sind wir in der Freiheit. Aber es ist eine Naturordnung Gottes, dass wir ab und zu, so in der Regel der siebte Tag, einen freien Tag brauchen. Das ist doch eine freundliche Naturordnung Gottes. Über solche Fragen kann man getrost verschiedener Meinung sein. Und ich sage, lieber Bruder, liebe Schwester, Sie denken da anders. In Christus sind wir trotzdem eins. Manche Fragen klären sich erst, wenn wir beim Herrn sind, bis dahin wird es immer Meinungsverschiedenheiten geben, prophetisches Verständnis, Reihenfolge der Endereignisse und so weiter, bis hin zur viel geschmähten Allversöhnung. Wer das nicht glaubt, den hasse und verachte ich gar nicht, sondern ich habe doch selber auch dagegen opponiert. In der Kriegsgefangenschaft als 18-Jähriger hörte ich zuerst davon. Ich habe es ja geschrieben in dem Buch Nächte voller Feuer, einiges über die Gefangenschaft. Und da sagte einer, Gott wird noch alle retten. Nein, sagte der Heinz Schumacher, das stimmt nicht. Wer glaubt, wird errettet und die anderen eben nicht. Die kommen in die Hölle und nie mehr heraus. Punkt. Ja, also ich habe gutes Verständnis. Es gibt viele Worte in der Schrift Alten Neuen Testaments, die klingen an und für sich hoffnungslos. Der Herr Jesus hat nicht bei jeder Gerichtsankündigung gesagt, und dann kommen sie ja wieder raus und werden errettet. Das sagt er nicht überall. Man muss schon unterscheiden, was ist gesagt für den Weg durch Gerichte und was markiert das Ziel. Und man muss auch die Sonderstellung des Apostels Paulus beachten als Vollender des Wortes Gottes. Es ist nichts damit gewonnen, wenn wir stundenlang Bibelstellen hin und her schießen. Habe ich als junger Mann in Stuttgart auch gemacht, mit einem jungen Prediger den ganzen Abend lang Bibelstelle hin, Bibelstelle zurück. Aber verloren, aber errettet, aber hin, aber her, aber ewig. Am Schluss haben wir uns aber doch brüderlich verabschiedet. Also das bringt nichts. Über alle Fragen kann man verschiedener Meinung, über viele Fragen, aber nicht über die Frage, ob Jesus leibhaftig auferstanden ist oder nicht. Wenn jemand sagt, Jesus ist nicht für meine Sünden gestorben, das hat mit meiner Sünde nichts zu tun. Oder wenn jemand sagt, Jesus ist nicht auferstanden, nein, nein, da kann ich nicht sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, Sie sehen das ein bisschen anders. Dann kann ich nur sagen, lieber Mensch, ich hoffe, dass Sie auch noch das Heil finden dürfen, aber Bruder kann ich ihn nicht nennen oder Schwester. Das ist unmöglich. An dem Punkt liegt alles. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, sagt Paulus Vers 13, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltlos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, Pseudomartyres, Lügenzeugen, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist doch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So hat auch Golgatha keine Heilsbedeutung, wenn es der Vater nicht nachträglich durch Auferweckung legitimiert, bestätigt, in Kraft gesetzt hätte. Also sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. So könnten wir es ja machen wie jene, sagt er in Vers 32, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann können wir ja wie die Welt nach dem Lustprinzip leben. So viel Lüste mitnehmen, wie man irgend kriegen kann, denn es kommt ja später nichts mehr nach. Leben voll auskosten, mit voller Hektik. So lasst uns essen und trinken, morgen sind wir ja doch tot und dann kommt nichts mehr. Leben nach dem Lustprinzip. Aber diese Menschen sind nicht zu beneiden, sondern zu bedauern. Bitte lass dich nicht vom Teufel dahin verleiten, dass du die Welt insgeheim beneidest. Ach ja, die haben es gut, die können nach ihren Lüsten leben. Der Teufel möchte uns vielleicht in dieser Ecke drängen, wenn wir gläubig sind. Lass dir das vom Teufel dich nicht irreleiten. Die Lust wird bald zur Last und zum Ekel. Und schaut sie euch doch an, die Leute in der Welt, die nach dem Lustprinzip leben, die gierig sind und immer gieriger werden, die nie genug bekommen können auf allen möglichen Gebieten, sind das Leute voll gelöster Freude. Ich danke dir, Gott, dass ich all diese Lüste genießen darf. Wie wunderbar bist du, oh Gott. Erste Ehe, zweite Ehe, dritte, vierte wilde Ehe und so weiter. Vielen herzlichen Dank. Sind das Menschen voller Freude und Dank gegen Gott? Nein, nein, die kriegen nie genug. Also das wäre ein Trugschluss. Aber Leben nach dem Lustprinzip, das gab es schon zur Zeit des Paulus, das gab es ja schon, solange es Menschen gibt. Paulus will sagen in den Versen 12 bis 19, an der Auferstehung hängt alles. Ist Christus nicht auferstanden? Wozu macht die Langensteinbacher Höhe dann noch prophetische Wochen über die Zukunft, über Entrückung und 1000 Jahre? Ist doch alles Fantasie, wenn Christus nicht auferstanden ist. Wenn der Herr nicht lebendig ist, dann kommt nichts nach, dann kommt er natürlich auch nicht wieder. Wenn er tot ist, ist er tot. Aber nein, sagt die Schrift, er hat den Tod für immer hinter sich. Er wird nie mehr sterben, Römer 6. Also dieser Punkt ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber dann in Vers 20 sagt Paulus, nun vergesst das, was ich gesagt habe. Das war ja nur ein Was wäre wenn. Vergesst das, erwischt es vom Tisch. Das alles war ja nur mal ein Gedankenspiel. Ich wollte euch zeigen, wie wichtig der Punkt ist, an dem hängt alles. Nun ist aber Christus aus Toten auferweckt und er ist ja nur der Erstling der Entschlafenen. Es geht weiter, es kommen verschiedene Auferstehungen. Es gibt im Paulusverlag ein Buch, Geheimnisse um Tod und Auferstehung. Da sind mehrere Aufsätze, darunter auch ein Aufsatz über die verschiedenen Auferstehungen. Geheimnisse um Tod und Auferstehung im Paulusverlag. Die Schwester Geier hat vor einigen Jahren gesagt, sollten wir nicht mal über das wieder ein Buch bringen, über verschiedene umstrittene Themen. Aufenthaltsräume der Toten von Heller und dann die 8 oder 7 oder wie viel verschiedene Auferstehungen. Ich muss schon sagen, das ist ja im Grunde schwindelerregend kühn, über so viele Auferstehungen da Aussagen machen zu wollen. Manche tun sich schwer, überhaupt an 2 oder 3 Auferstehungen zu glauben. Aber es gibt schon mehrere, wenn man genau hinschaut in der Schrift. Auch Bruder Merz kommt da zu Wort und Dr. Paul Müller und Geier und Heller und ich, verschiedene Autoren. Allein wegen diesem einen Aufsatz ist das schon wichtig. Geheimnisse um Tod und Auferstehung nebenbei bemerkt. Jetzt also sagt Paulus hier, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ihr Lieben, das ist eine unerhörte Aussage. Alle sterben in Adam und alle werden lebendig gemacht. Aber da gibt es nun verschiedene Ordnungen, verschiedene militärische Abteilungen. Christus hat den Anfang gemacht, dann die, die Christus gehören bei seiner Parousie. Und dann macht Paulus einen kühnen Sprung. Das finden wir öfter bei Paulus, dass er im Heiligen Geist einen kühnen Sprung macht aufs Ende, zum Ziel hin. Paulus, Paulus, was hast du da gelehrt? Hast du da etwa die Allversöhnung gelehrt? Wir wissen, dass es leider um diese Dinge oftmals bitteren Streit gibt. Oftmals bitteren Streit. Das tut mir herzlich leid. Ich habe schon gesagt, ich verachte und hasse die Menschen nicht, die da nicht mitkommen. Aber du kannst ja auch mal eine Frage liegen lassen eine Weile. Vielleicht kommst du später dahinter. Wir wollen doch da nicht böse streiten. Ich würde aber von jedem Christen, der wirklich sich mit Ernst Christ sein will, erwarten, dass er das wenigstens will, was Gott will. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden? 1. Timotheus 2, Vers 4. Wenigstens sollte man sich mit allen Gläubigen darauf einigen können, Gott will das. Ja, er will das, er wünscht das, er hätte es ganz gerne, aber es geht natürlich nicht wegen unserem Dickkopf. Da müssen Sie mal lesen, das hat Karl Geyer wunderbar dargestellt in seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung. Da hat er ein besonderes Kapitel der Willensfrage gewidmet und vom Alten und Neuen Testament macht er klar das Verhältnis des göttlichen zum menschlichen Willen. Der Mensch darf zunächst wollen, ja, wir haben unseren Willen und können auch manches Unheil damit anrichten. Uns Gerichtsumwege selber zuziehen, weil wir falsch entscheiden. Die Wahlfreiheit lässt er uns. Aber letztlich setzt Gott seinen Willen durch Gericht und Gnade. Das braucht aber allerdings Äonen. Das geht nicht von heute auf morgen. In Vers 24 springt Paulus sozusagen ganz kühn aufs Ende hin. Über was springt er denn hinweg? Entrückung hätte er nennen können, tausendjähriges Reich hätte er nennen können, die Auferstehung der Toten, Offenbarung 20, Weltgericht, Weltuntergang, Neuschöpfung, Offenbarung 21. Über all das springt er im Geiste hinweg zum Ziel. Ein Bibelschullehrer soll mal seinen Schülern gesagt haben, also wenn einer von euch bei der Exegese einer neutestamentlichen Stelle oder irgendeiner Bibelstelle meint, das sei Errettung des ganzen Alls, nun gut, dann darf er das ja mal als seine Meinung so festhalten. Aber diese Allversöhnungsleute, die sehen ja alles in dem Licht. Ja, Herr Bibelschullehrer, allerdings, wir sehen alles in diesem Licht. Denn das ist ja nicht irgendeine Teilwahrheit, das ist ja das Ziel, auf das ich mich bewege. Wenn ich eine Fahrkarte kaufe, Stuttgart nach München, dann weiß ich, ich will nach München. Ich könnte ja praktisch in Ulm unterbrochen haben die Fahrt, ich könnte in Augsburg unterbrochen haben die Fahrt, aber immer weiß ich, ich will nicht nach Augsburg oder Ulm, ich will nach München. Das Ziel habe ich ständig vor Augen. Und so sehen wir tatsächlich alles in dem Ziel. Das heißt aber nicht, dass wir daraus ein Steckenpferd machen. Es geht über Teilziele zum Endziel. Und nun noch wenige Schlussbemerkungen über die letzten Dinge. Das sind gewaltige Worte. Wer könnte das je erschöpfend verkündigen, was Paulus da in wenig Versen zusammenhängt, zusammenzieht? Dann das Ende. Telos, wenn er, Jesus, die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss königlich herrschen bis. Das heißt, die königliche Herrschaft Jesu geht einmal zu Ende und die reine Liebe herrscht dann. Dann braucht es keinerlei Gewalt und Drohung mehr. Seinerzeit machte die Friedensbewegung groß von sich reden, vor 20, 30 Jahren, heute ist es leiser geworden. Als die Friedensbewegung so mächtig war, weg mit aller Gewalt, die reine Liebe soll herrschen. Wunderbar, da habe ich gesagt, die sind gut im Weitsprung. Die springen nicht nur ins tausendjährige Reich hinein, sondern die springen auch gleich aufs Endziel Gottes hin. Denn im Tausendjahrreich gibt es noch Gewalt, das eiserne Zepter. Da herrscht der Herr Jesus durchaus auch noch mit Gewalt und Zwang und Strafe. Aber einmal kommt der Punkt, wo das alles nicht mehr nötig ist, wenn alle Feinde willig sich ihm unterwerfen. Zwangsmäßig die Feinde kaputtschlagen, das kann jeder Tyrann dieser Erde. Aber die Menschen innerlich überführen. Was ist denn mehr, wenn Gott den Hitler kaputtschlägt? Der ist ja schon kaputt. Oder ist es mehr, wenn er einen erbitterten Feind innerlich überführt? So dass der innerlich nach der Gnade verlangt, ach, was habe ich gemacht, ach, ich möchte Gnade, ach, ich möchte Errettung. Gibt es auch für mich noch eine Rettung? Blick hin auf den Hügel Golgatha. Also, das ist doch viel mehr, das ist unseres großen Gottes würdig, dass er seine Feinde nicht nur äußerlich, sondern innerlich besiegt. sodass gar keine böse dämonische Opposition mehr da ist. Und dann kommt der gewaltige Vers 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan, entmachtet. Als letzter Feind wird der Tod entmachtet. Der Tod wird nicht mehr sein, sagt auch die Offenbarung. Haben Sie gelesen, was darüber in Gnade und Herrlichkeit stand von dem teuren Professor Ströter? Ich hatte es in diesem Jahr einmal aufgenommen. Ich gebe zu, es ist nicht ganz leicht verständlich. Vor 90 Jahren, da hat man gerne lange Sätze gebildet. Das gehörte wohl damals zum guten Ton gelehrter Leute, lange Sätze. Ströter hat nachgewiesen auf mehr als 20 Seiten, dass hier wirklich der Tod als letzter Feind weggetan ist. Dann bleibt kein anderer Feind mehr übrig. Also nicht nur der erste Feind ist gemeint. Es ist nicht so gemeint, dass Gott sie alle aus dem ersten Tod herausholt, sagt Ströter mit Recht, um sie einem zweiten, noch schlimmeren, in den Rachen zu werfen. Was sind das für Vorstellungen, dass der Feuersee das letzte Wort hat? Der Feuersee wird Gott sei Dank genannt, der zweite Tod. Also, wenn hier steht, der Tod als letzter Feind, dann ist auch der Feuersee damit gemeint. Erster Tod, zweiter Tod, Feuersee, geistlicher, leiblicher, jede Art von Tod überwunden. Dann erst kann Gott alles in allen sein und dann wird alles dem Christus untergeordnet sein, als wollte uns Gott ein bisschen ärgern. Entschuldigen Sie den Ausdruck, da haben wir da in Vers 27, 28 sechsmal das Wort unterworfen oder besser übersetzt untergeordnet. Das will doch heute niemand. Wer will sich gerne unterordnen? Ordne dich doch gern mal wieder unter, ist doch was Schönes. Also du musst dich auch, darfst dich auch mal da unterordnen, wo du meinst, eigentlich muss ich es nicht. Also ich bin meiner Frau total untergeordnet in der Küche und im Garten, weil ich ja da nichts verstehe. Und wo ich nichts verstehe, will ich doch nicht als alles bestimmen, sondern da sage ich, wie macht man das und wie macht man das. Also Unterordnung. Gott heilt sein All nicht durch Aufruhr und Revolutionen, sondern Gott heilt sein All durch Unterordnungen, im Kleinen bis zum Großen hin, bis das ganze All dem Herrn Jesus untergeordnet ist. Und dann wird Gott alles in allem sein. Zum Schluss ein Zitat aus einem Buch von Walter Künneth. Ich könnte auch Ströter zitieren, aber jetzt will ich mal Walter Künneth zitieren aus seinem Buch Theologie der Auferstehung, vierte Auflage, München, 1951. Und da schreibt er am Schluss dieses Buches ein sehr feines Zitat dieses von mir sehr geschätzten Theologen Walter Künneth: Die Allmacht der Liebe und der Gnade Gottes kommt nicht zur Ruhe, bis ihr letztes Ziel erreicht ist. Die bei den Einzelnen partiell und stufenmäßig anhebende Erwählung Gottes führt über die Gemeinde. Ist schon viel wert, wenn ein Theologieprofessor nicht nur von Kirche, sondern von Gemeinde redet. Das rechne ich ihm schon hoch an. Die Erwählung führt über die Gemeinde, endet aber auch nicht in der Erwählung der Völker- und Heidenwelt, sondern hat zum Zielpunkt auch die Erwählung und Zurückführung der gottlosen, verlorenen Menschheit. Dieses Wunder der Erwählung hebt den Entscheidungscharakter des Glaubens nicht auf. Die Erlösung und die Herrschaft des Sohnes kommen erst dann zum Ziel, wenn alle Feinde sich zu Christus als ihrem Herrn bekennen. Dieses Christusbekenntnis ist erst dann universal und gültig, wenn auch die Menschen in ihrer heillosen und verdammten Verlorenheit sowie die christusfeindlichen Gewalten aus ihrer selbstverschuldeten Qual freiwillig zurückgefunden haben. Aus ihrer selbstverschuldeten Qual freiwillig zurückgefunden haben. Das ist Theologie vom Feinsten. Es geht um die endgültige Realisierung der Freiheit der Umkehr, des neuen Gehorsams, der Ermöglichung neuer Erkenntnis, die zum vollgültigen Bekenntnis heranwächst. Ich denke an Philipper 2, 9 bis 11, vollgültigen Bekenntnis heranwächst. Das Blut des Weltheilandes und sein Auferstehungssieg haben Gültigkeit auch für die Gottlosen, für den Kosmos, für Tapanta das All. Amen.